Ein herzliches Hallo zum Freund die Spitz Literatur Podcast Folge 188. Mein Name ist Philipp Stöfer und ich begrüße bei mir heute Max Bringmann. Grüß dich.
Hallo.
Mir ist nicht mal was eingefallen.
Ich wollte gerade sagen, das ist total gemein. Wenn Alex mit Schreck da ist, hast du übelst viele krasse Attribute. Und jetzt, das ist schwach.
Denn, ich grüße dich, den gut vorbereiteten, wie immer blendend aussehenden Max Bringmann. Ich war gerade wirklich irritiert, weil ich dachte, okay, Moment mal, wir sind ja zu dritt normalerweise. Und das hat mich irgendwie komplett durcheinander gebracht.
Naja. Ich verstehe das.
Jetzt ist es so. Ja. Dein Verständnis ist mir auch wichtig. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur alljährlichen Verlagsvorschau. Wir beginnen heute mit den Sachbüchern. Wir schauen, was die ganzen Verlage uns so im Frühjahr 2025 an Sachbüchern um die Ohren werfen. Und da unsere Listen beide recht umfangreich geworden sind, würde ich sagen, fangen wir gleich an. Max, was ist denn dein erster Verlag?
Wollen wir den großen Brescher-Verlag gleich als erstes nehmen?
Ja, also ich bin alphabetisch durchgegangen und dementsprechend wäre C, mit C würde mein erster
Genau,
Verlag
meiner auch, C. Habeck.
Beginnen. Genau. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, das nach Veröffentlichungsdatum zu sortieren. Macht der Verlag übrigens auch nicht, ist mir erst später aufgefallen. Dementsprechend geht es jetzt eigentlich so kunterbunt durcheinander, wie es auch in der Vorschau kam. Und
aber das ist ja in Ordnung.
Ich würde vermuten, ja. Wir würden die Frage mal, wie zufrieden du mit den Verlagsvorschauen zum Thema Sachbuch warst, ans Ende stellen.
Gern.
Ich hatte gerade überlegt, ob wir das vorwegnehmen, aber wir stellen das mal ans Ende. Und du darfst den Anfang machen, und denn ich vermute mal, das erste Buch, was da drauf steht, das wird auf jeden Fall bei dir einziehen. Dementsprechend, bitteschön.
Also das ist jetzt bei mir wirklich nicht geordnet, aber ich fange einfach mal mit Wolfgang Benz an. Exilgeschichte einer Vertreibung.
Jupp.
Ich bin immer daran interessiert herauszufinden, wie sich diese Exilanten während des Zweiten Weltkriegs geschlagen haben und wie das aufgebaut ist. Dazu passte ja letztes Jahr Uwe Wittstock über Marseille 1940, aber auch andere Texte, die sich damit auseinandersetzen. Wolfgang Benz hatte die Elser-Biografie, glaube ich, auch geschrieben.
Yep.
Daran hatte ich mich zumindest erinnert und du hast sie ja sogar gelesen und hier vorgestellt. Ja. Fand ich einfach ein interessantes Thema und ich hatte im Februar noch nicht so viel vor. Also erscheint am 20. Februar 25 und natürlich ein ordentlicher Preisschnapper mit 34 Euro, aber kann man mal machen. Das Problem ist, ich habe meine Verlagsvorschau vor mehreren Monaten quasi durchgearbeitet. Das kann sein, dass meine Preise alle nicht mehr aktuell sind. Beziehungsweise jetzt verschoben, weil ich mal auf die glanzvolle Idee gekommen bin, meine Excel-Tabelle zu ordnen und übersehen habe, dass es mir dann zwar eine Spalte ordnet, aber die Zeile nicht mitnimmt.
Ach scheiße.
Das hat alles etwas verschoben. Also es kann auch falsch sein, deswegen lasse ich wahrscheinlich besser die Preise weg. Ich habe gehofft, dass das erste richtig ist.
Ich glaube, ich dachte, ich hatte mir hier aufgeschrieben 24 Euro. Das kann sich aber durchaus
36 steht bei mir.
Okay.
Also ich habe gerade auf der Verlags-Homepage geschaut.
Ja, na, dann das wird schon dort realistisch sein. Dann passe ich das mal an. Wäre auch ein bisschen komisch, also ich hatte das mir schon markiert, weil ich dachte, das ist ein bisschen interessant. 500 Seiten für 24 Euro, das wäre ja wirklich ein Schnapper. Aber ganz so ist es nicht. Ich habe das auch mit auf dem Tableau stehen. Auch aus dem Grund, weil ich von ihm die Tat des Johann Georg Elser gelesen habe, also zum Attentat auf Hitler.
Mhm.
Und deswegen ist er da auch mit drauf gelandet. Aber eher bei mir für eine Erwähnung. Du hattest aber jetzt gerade noch einen anderen Namen mit ins Spiel gebracht. Dann würde ich mich nämlich gleich anschließen. Ein Buch, das auch bei mir eher als Erwähnung mit draufsteht. Für dich wird es wahrscheinlich auch ein No-Brainer sein. Und zwar Uwe Wittstocks Karl Marx in Algier. Erscheint am 20. März und hier haben wir 26 Euro für 288 Seiten. Uwe Wittstock, du hast gerade schon gesagt, mit Februar 33 und Marseille 1940 zwei herausragende Sachbücher geliefert. Und jetzt Karl Marx in Algier, das schließt sich quasi an. Und 288 Seiten ist ist übersichtlich. Das ist ich das, durchaus mit irgendwie einplanbar.
Ich finde das Thema spannend irgendwo. Ich habe dann erstmal bei Wikipedia nachgeguckt, wann war denn bitte Karl Marx in Algier?
Und wann war in Algier?
Gegen Ende seines Lebens tatsächlich. und dachte, blinder Fleck, müssen wir was machen? Und habe mir gedacht, na gut, dann bitte nehmen wir das. Und Uwe Wittstock schreibt ganz toll. Ich finde, der hat einen großartigen Erzählstil. Den kann man durchaus mal machen.
Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Bei mir stehen sie ja noch auf dem Zettel. Ich habe bisher nur reingelesen. Da bin ich nicht wirklich vorwärts gekommen. Ich mag die vor allen Dingen von der Optik, sind die toll. Alle drei.
Das stimmt.
Achso, Untertitel ist Leben und letzte Reise eines Revolutionärs. Das deutet schon oft darauf hin, dass es sich eher um das Ende seines Lebens handelt. So, nächstes. Was würde bei dir als nächstes draufstehen?
Ich nehme Jörg Barbarowski, Die letzte Fahrt des Zaren, als das alte Russland unterging. Wird sich sicherlich um das Jahr 1917 drehen. Und ein bisschen Vorgeschichte sicherlich. Jörg Barbarowski, ein streitbarer Charakter, wenn ich das mal so sagen darf, mit seinen Inhalten, aber auch ein herausragender Kenner der Materie, hatte letztes Jahr Macht und Herrschaft im Zarenreich rausgebracht, Der sterbliche Gott, womit er sich mit dem russischen Zarenreich und dessen Untergang auseinandersetzt, aber eben auf die ganz große Strecke gedacht und eben nicht nur auf das letzte Jahr. Und das wird jetzt sicherlich mit dort rangehen und einfach ein Buch sein, das mit, also ich kann mir richtig den Verlag vorstellen, der Lektor, der gesagt hat, ey, nimm das bitte aus dem anderen Buch raus. Das muss da jetzt nicht so ausführlich rein. Nee, will ich nicht. Ach, dann schreib halt noch ein extra Buch. Deal. Und schon ja. War halt das zweite Buch fast direkt fertig, was er dann wahrscheinlich nur noch ergänzen musste. Ist mir egal. Ich mag diese Thematik. Das interessiert mich total. 20. Jahrhundert ist auch eins meiner Steckenpferde.
Ja. Ganz toll. Und dann schließen wir uns zeitlich gleich an, nicht 1917, sondern 1925. Wolfgang Nies, Schicksalsjahr 1925, als Hindenburg Präsident wurde. Ja, hochaktuell dahingehend, wenn die Falschen in Anführungsstrichen in die höchsten Ämter einer Demokratie kommen, dann kann das fatale Auswirkungen haben. Hier wurde 25 Paul Hindenburg zum Präsidenten gewählt und das ging ja dann 1933 vollkommen nach hinten los. Und er bezeichnet Hindenburg da als Totengräber der ersten deutschen Demokratie. Dementsprechend spannendes Buch. 20.03. erscheint, 320 Seiten für 26 Euro.
Side Fact ist bei mir nicht mit drauf. Und ich kann dir auch begründen, warum.
Weil du schon drei Bücher zu dem Jahr hast.
Nicht zu dem Jahr, aber zu der Thematik. Also erst Volker Ulrich, Schicksalsjahre, der Weimarer Republik, wie auch immer, das aufhaltsame Ende, Schicksalsstunden der Demokratie, das aufhaltsame Scheitern der Weimarer Republik, beschäftigt sich mit den letzten Jahren. Und jetzt hatte ich die Entscheidung von Jens Biski beendet, die sich quasi mit den Jahren 29 bis 34 beschäftigt. Alles immer noch spannend, aber das Buch braucht es für mich jetzt nicht mehr. Die Inszenierung Paul von Hindenburgs, der wäre sehr gerne Bismarck gewesen, ist mir einfach zu anstrengend und ich brauche diesen doch sehr wandelbaren Geist und Charakter nicht unbedingt jetzt noch ein drittes Mal.
Ja, vollkommen verständlich. Ich habe die anderen beiden Bücher nicht und auch nicht gelesen. Dementsprechend steht das jetzt erstmal mit auf dem Zettel. Vielleicht entscheide ich mich dann auch zwischen den dreien. Wolfgang Nies kenne ich nur von seinem Buch über den Hitlerputsch 23. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann er den geschrieben hat. Der ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Deswegen war das jetzt, kam der mit auf die Liste eben. Häufig guckt man diese Verlagsvorschauen ja auch durch und sagt, Moment, den Autor, davon hast du doch schon mal was gehört oder von dem hast du schon mal was gelesen. Dann guckt man ein bisschen deutlicher auch auf die Werke. Es fiel mir aber dieses Jahr auch leichter, in den Sachbüchern was zu finden.
Same hier.
Ja. Nächstes.
Was nehme ich? Ich nehme Stefan Lehnstedt, Der vergessene Widerstand, Jüdinnen und Juden im Kampf gegen den Holocaust. Wir haben uns ja in den letzten Jahren vor allem Montag, also wir nehmen das ja an einem anderen Tag auf, aber am vergangenen Montag war Holocaust-Gedenktag mit der sich zum 80. Mal jährenden Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz-Birkenau. Dementsprechend ist das thematisch für mich relevant. Ich beschäftige mich auch gerade wirklich eindringlich damit und ausgiebig. Und der ist tatsächlich vergessen, dieser Widerstand. Wie viel dort auch gelaufen ist, weil das Narrativ ja klassischerweise ist, dass sich die Jüdinnen und Juden wie Schlachtvieh verhalten haben, die dorthin geführt worden sind und weder Miep noch Möf gesagt haben. Das ist aber nur ein Narrativ, das aber wohl in der Form gar nicht stimmt. Und den Fokus mal darauf zu legen, wie das vielleicht wirklich ausgesehen hat, fand ich sehr interessant.
Ja. Und Lynchet scheint ja auch ein Kenner zu sein. Dieser Thematik hat er schon irgendwie zwei Bücher in die Richtung geschrieben. Irgendwie das eine hieß Der Kern des Holocaust.
Mhm.
Ja, und es ist ja wirklich ein Steckenpferd von dir. Ich kann mich gerade mit der Thematik oder ich möchte mich gerade mit der Thematik nicht so ausgiebig beschäftigen. Das gibt gerade andere Sachen, die mich mehr interessieren. Kommt vielleicht die Zeit noch? Es ist ja häufig so, dass sich sowas wandelt mit der Zeit. Je nachdem, wo auch gerade die Interessen mehr liegen. Aber man merkt ja schon, dass es bei dir einen sehr großen Raum einnimmt. Also eigentlich so zwei Dinge, ne? Die russische Geschichte und die russischen Autoren und Holocaust, Auschwitz etc. Gedenken.
Ich würde es anders ausdrücken. Ja, russische Geschichte und deutsche Geschichte bis 1945.
Generell deutsche, also dementsprechend Kaiserreich auch mit.
Ja, ich finde das Kaiserreich 1900. Auch sehr spannend. Gebe aber zu, dass es mich nach 1945 nur noch begrenzt interessiert. Da gibt es auch spannende Faktoren, ja. Aber umso, das ist übrigens der interessante Nebensatz dazu, umso näher es an die Gegenwart rankommt, umso anstrengender, umso mehr nehmen mich Sachbücher mit. Das habe ich jetzt festgestellt. Ich habe jetzt gestern die Achse der Autokraten gelesen.
Schon fertig?
Ich bin schon fertig. Das ist relativ kurz. Aber das zieht einen richtig runter. Das ist kein Feelgood-Buch. Oh. Also gut, das habe ich jetzt auch nicht erwartet, gebe ich zu. Aber das ist so nah dran, dass man sich die ganze Zeit denkt, ach, und was machen wir jetzt? Ist doch alles blöd. So, und wenn es weiter weg ist, da können die Themen härter sein, aber man hat das Gefühl, es ist irgendwo abgeschlossen. Aber ist das wirklich jemals abgeschlossen? Egal, wir verrennen uns. Philipp, was ist dein nächstes Buch?
Mein nächstes Buch ist nur eine Erwähnung. Und zwar Volker Reinhardt hat wieder ein Buch geschrieben mit 688 Seiten. Also das scheint auch so ein Produzent zu sein. Esprit und Leidenschaft, Kulturgeschichte Frankreichs.
Mhm.
Das ist einfach nur ein Honorable Mention jetzt für uns.
Habe ich auch mit drauf?
Als letztes hast du mit drauf?
Mhm. Oh, ich habe auch die spannend. Kulturgeschichte Italiens, also die Macht der Schönheit hieß das.
Ja, ja, und als letztes hatten wir ja der Nach den Sternen Griff von ihm.
Ja, Giordano Bruno.
Genau, darüber hatten wir letztes Jahr gesprochen. Also Volker Reinhardt begegnet uns auch gefühlt jährlich wieder. Ist auch so ein Produzent. Erscheint am 20. Februar, 38 € für, wie gesagt, 688 Seiten, aber 108 Abbildungen. Also da ist viel los im Buch.
Hast du noch eins?
Dein nächstes. Ja.
Okay.
Bist du sonst bei Back
durch? Ich habe noch drei.
Da habe ich noch ein paar mehr. Also ich kann gerne noch eins anschließen, sonst kommt nämlich direkt da unten drunter. Sarah Ellis Johnston von Göttern und Menschen, die griechischen Mythen neu erzählt, eben von Sarah Ellis Johnston, ist für mich auch mehr eine Erwähnung. Da ich ja von Stephen Fry diese drei Bücher Mythos, Helden und Troja habe. Und das sind ja im Endeffekt ein Großteil der griechischen Mythen und Entstehungsgeschichten mit abgebildet. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so relevant. Aber, also, und ich habe natürlich noch die alten, habe ich letztens gefunden, die alten Sagen des klassischen Altertums von Schwab. Habe ich zu meiner Konfirmation, glaube ich, geschenkt bekommen. In Leinen im Schuhbau.
Boah. Sehr hübsch. Ich habe nur eine Anaconda-Ausgabe, aber die genügt mir völlig. Auch schön.
Ja, die sind toll. Aber deswegen wollte ich das auf jeden Fall mit erwähnen. Also so ein Buch, wer noch keine griechischen Mythen etc. zu Hause stehen hat und sich dafür interessiert, dort einfach mal reinschauen. Ich bin gespannt, wie gut das umgesetzt ist. Sind 36 Euro für 560 Seiten, erscheint am 20.03. Und die Erstauflage hat einen Farbschnitt und sieht eigentlich ganz schnuckelig aus. Also kann man machen.
Mein nächstes Buch hast du sicherlich auch mit drauf. Stieg Förster, deutsche Militärgeschichte von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Ich bin ein riesengroßer Fan der historischen, also der Reihe Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung, in der diese Bücher erscheinen, weil das wirklich historische Expertise par excellence ist. Und von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, das ist so ein Buch, was ich sicherlich jetzt nicht im Ganzen lesen werde. Mhm. Bei dem man aber immer mal nachschlägt und sich den aktuellen Stand der Forschung nochmal zu Gemüte führt. Und ein Satz, der komisch klingt, aber hinter dem ich stehe, weil er auf eine bestimmte Art und Weise gemeint ist: Ich mag Krieg. Thematisch. Ja. Na, das ist eins der wenigen Sachen, wo nicht stimmt, mittendrin statt nur dabei. Das ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt persönlich erleben möchte, aber sich damit auseinanderzusetzen, warum führen Menschen Krieg? Wie kommt es dazu? Und B, wie führen sie den? Was sind die Strategien und Taktiken und ähnliches? Die Technik als solche interessiert mich weniger. Also ich, wie diese ganzen Typen von bestimmten Waffengattungen heißen, interessiert mich weniger. Mehr ist mir relevant, welche Bedeutung hatten die dann? Und natürlich politische Geschichte ist immer eine Geschichte des Krieges, wenn man bis 1945 denkt, aber tatsächlich jetzt auch immer mehr in der Gegenwart. Spannend. Einfach ein spannendes Thema. Ist natürlich sehr umfangreich. Knapp 1300 Seiten für 50 Euro. Oder 49,90.
Ja. Wie heißt es doch gerne, ne? Krieg ist die Fortführung der Diplomatie mit anderen Methoden.
Oder Mitteln.
Ja, steht bei mir auch auf dem Zettel, aus genau dem gleichen Grund. Ich finde es sehr spannend.
Weißt du übrigens, wer das gesagt hat?
Jetzt hast du mich natürlich wieder. Nein.
Clausewitz. Karl von Clausewitz.
Clausewitz, stimmt. Ja,
der hat auch das großartige Buch geschrieben vom Kriege. Immer noch Standardwerk für mich. Kann man immer noch sehr gut lesen.
Fehlt mir immer noch in meiner Sammlung, kommt auf jeden Fall irgendwann jetzt mit dazu. Ich glaube, ich hatte es mir auch schon mal aufgeschrieben. Wo wir aber gerade bei dieser Reihe sind, da gibt es nämlich direkt da unten drunter noch ein zweites Werk, das ist wieder Antike, dementsprechend spricht es mich wieder an. Geschichte Spaniens in der Antike von Pedro Barcello. 20.03. erscheint es ebenso, 38 Euro, 528 Seiten. Ja, muss man nicht viel sagen, es deckt wieder einen weiteren blauen Fleck in meiner antiken Landkarte ab. Von den Phönikern bis zum Kalifat von Córdoba. Spannend. Einfach.
Aber Sidefact, cool. Auch also, da steht bei mir mit drauf. Weil die spanische Geschichte bis Córdoba ist für mich auch völlig ein blinder Fleck. Und zu überlegen, okay, den Einfluss, den diese Halbinsel einfach zu der damaligen Zeit hatte, der ist ja wirklich groß. Dementsprechend würde ich das gar nicht so gering schätzen. Also, ja.
Nein, gar nicht. Ich mag vor allem dieser Culture Clash dort, also diese Mischung aus der arabischen Herrschaft und der Christianisierung und aber auch der römischen Herrschaft in Spanien hat unglaubliche Kultur hervorgebracht und das ist echt spannend.
Nee, bin ich völlig bei dir. Steht aber drauf, ist auch bei mir eher so ein bisschen nicht direkt der allererste Wunsch.
Das, was mich kurz abgeschreckt hat, ist, es stehen ja dann diese Verlagsvorschauen, da stehen ja immer tolle Sachen unten, also warum man dieses Buch kaufen sollte. Pflichtlektüre für alle Spanienreisenden. Weiß ich nicht. Ja, das sind vor allen Dingen keine, also man muss dazu sagen, diese historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung, das sind wirklich wissenschaftliche Bücher. Mhm. Das ist jetzt kein Reiseführer, deswegen ist das ein bisschen irreführend. Die sind aber gut, also vielleicht ähnlich zu den Harvard-Up-Büchern von C.H. Beck, so ein bisschen in die Richtung. Die sind ja auch großartig, sind aber sehr zentriert auf bestimmte Themen und eben Stand der Wissenschaft dementsprechend jetzt eher weniger Reiselektüre. Ja, dein nächstes.
Ich habe nur noch eine quasi Neuauflage mit einer Aktualisierung. die heute erschienen ist. Heute, wir nehmen am 29. Januar auf, wenn ich das jetzt an dieser Stelle einfach mal spoilern kann. Hans-Jürgen Görz, Thomas Münzer, Revolutionär am Ende der Zeiten. Und das Spannende ist, ich habe dieses Buch mindestens in Auszügen, und zwar in großen Auszügen, schon mal gelesen. Weil ich mich im Studium mit Thomas Münzer mehr als üblich auseinandergesetzt habe. Und ich finde, das ist eine der, also der ist viel spannender als Luther, als Person und für das, was er tut. Mhm. Ist meine persönliche Einschätzung, aber deswegen, das wäre jetzt sowas. Aber es ist natürlich die Frage, braucht man das nochmal neu? Also ich habe es nicht, ich habe es wirklich nur ausgeliehen damals gehabt, aus der Universitätsbibliothek. Und wie nötig ist es?
Ja. Dann stellt sich die Frage ja wohl nicht, oder?
Ja, aber ich weiß ja, wie viel hier noch alles auf der Liste steht, dementsprechend.
Ja. Aber geht so ein bisschen als Referenzwerk natürlich.
Ja, definitiv.
Zu Thomas Münzer. Und ganz gut in Kombination dazu Gerd Schwerhoff, Der Bauernkrieg. Mhm. Die beiden Werke, damit kann man, glaube ich, eine gute Ergänzung zueinander, und da kann man schön das Themengebiet einmal rund machen. Steht bei mir auch drauf. Das war dein letztes, hast du gesagt?
Ja, von C.H. Beck war es mein letztes, ja.
Ich habe noch eine Erwähnung. Wir haben das Thomas Mann ja. C.H. Beck bringt natürlich auch ein Buch zu Thomas Mann. Und zwar eine Biografie. Thomas Mann, das Leben als Kunstwerk von Hermann Kurzke heißt der Mann. Erscheint am 29.01., also quasi auch heute. Mhm. 29 € und 672 Seiten. Thomas Mann Biografien, da müssen wir natürlich jetzt schauen. Ich habe bei den Verlagsvorschauen, die ich jetzt hier durchgeschaut habe, da gibt es relativ viele. Also logischerweise Thomas Mann, ja, stürzen sie sich alle drauf und graben mal aus, wer hat mal was über ihn geschrieben und wer hat eine Biografie geschrieben. Ich glaube, ich habe im DTV-Verlag von Tilman Lahme, erscheint am 15.05. für einen ähnlichen Preis, 28 €, auch ähnlicher Umfang mit 500 Seiten, Thomas Mann, ein Leben. Also das findet ihr wahrscheinlich in vielen Verlagen, beim S. Fischer Verlag natürlich auch. Ah, Max, du hast das schon? Sehr gut.
Also habe ich nicht heute gekauft, das ist auch eine Neuauflage.
Genau.
Das ist die jetzt eine pünktlich zum Jubiläum wieder rauskommt.
Genau. Das sei aber an dieser Stelle noch erwähnt. Dann habe ich von C.H. Beck noch was mich ganz peripher mehr oder weniger interessiert, was aber jetzt in den nächsten Jahren auch durchaus noch mit auf die nach oben schaffen kann. Die Hunnen von Mischa Meier, Geschichte der geheimnisvollen Reiterkrieger. Auch irgendwie ein Riesenbrocken mit 528 Seiten für 34 €, erscheint am 20. März. Ja, ist spannend. Also das hat natürlich wieder was mit der Antike zu tun. Attila, Hunnenkönig etc. Spannendes Thema. Und vor allen Dingen mit dem Ende der Antike, ne? Völkerwanderung. 375 nach Christus sind die das erste Mal in den Machtbereich des römischen Imperiums eingedrungen. Und dementsprechend hat das was mit der Spätantike Berührungspunkte, und dementsprechend ist es mit auf meiner Liste gelandet. So, jetzt habe ich es. Und das Letzte, das muss ich jetzt mal suchen, das ist
da kann ich ja zwischendurch kurz erwähnen.
Ja.
Juckt mich null.
Nicht die Bohne.
Also Hunnen, bis auf die Phase, wo sie bei Mulan auftauchen, spielen in meinem Leben keine Rolle. Ich mache das natürlich jedes Jahr, wenn ich eine 6. Klasse habe, zur Völkerwanderung. Aber darüber hinaus
halt nicht so tief, ne?
Genau, also so ein bisschen nice to know things lernt man bei Marco Polo und bei der Beschäftigung mit Marco Polo, aber alles, was darüber hinausgeht,
weil dort sind es ja eher die mongolischen Stämme, die dann eher von Relevanz sind. Also er trifft ja auf ganz viele verschiedene Reitervölker, aber hauptsächlich eben Mongolen.
Stimmt. Genau. Ja, da habe ich schön was verwechselt. Prima. Für mich alles eins. Nein, Spaß.
Ja. Das Letzte, um dich jetzt hier gleich rauszuretten, hattest du damals Thomas Piketty gelesen, eine kurze Geschichte der Gleichheit?
Ja.
Ja. Thomas Piketty bringt mit Michael J. Sandel ein kleines Büchlein, 140 Seiten nur. Die Kämpfe der Zukunft, Gleichheit und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert. Noch raus, es erscheint am 20.02. 20 Euro, also relativ normal. Das klang ganz nett und ich hatte mit dem Büchlein Gleichheit schon ein bisschen geliebäugelt. Und als ich das jetzt gesehen habe, dachte ich mir, okay, hier kommt Gleichheit und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert. Er wird wahrscheinlich viele Dinge, die er in seinem Buch schon mal erwähnt hat, nochmal aufgreifen. Und dann wird es vielleicht auch einfach das neue Buch tun. Und 140 Seiten, das kann man wirklich mal gut dazwischen schieben. Und da bin ich mal gespannt, was die beiden Herren da von sich geben in dem Bereich. Genau, damit wäre es das auch bei mir im CH Beck Verlag. Und mein nächster wäre jetzt der DTV Verlag. Hast du da
was? Ja, zwei.
Sehr gut, dann bitte.
Tilman Lahme hattest du schon erwähnt. Ein Leben. Werde ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ich hatte mich schon gewundert, ja, also eine Thomas-Mann-Biografie, die mir hier durchgerutscht ist, mit der ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe, das kam mir spanisch vor. Aber dass ich das, da ich das schon hatte, und also für drei neue Seiten werde ich kein neues Buch kaufen, das muss definitiv nicht sein. Und ich bin einfach gespannt, was das, also da, bei Tilman Lahme werde ich definitiv abwarten, was die Rezensenten sagen, weil es sich sonst nicht lohnt. Also die können ja jetzt das Rad, oder in dem Fall Thomas Mann, nicht neu erfinden. Und da bin ich einfach gespannt, was bestimmte Experten dazu sagen, ob es sich lohnt.
Ja, es ist irgendwann die Frage, wie viele Biografien braucht's? Also wie viele braucht man selber? Und es ist dann lohnenswert, irgendwann die dritte und vierte Thomas Mann-Biografie im Regal stehen zu haben. Wie du schon sagst, drei neue Seiten oder zwei andere Betrachtungen ist dann immer die Frage. Ja, ich werde es auch abwarten. Ich habe bisher noch keine Mann-Biografie. Brauche ich, weiß ich noch nicht, ob ich die jetzt direkt brauche. Ich lese vielleicht erstmal was von ihm. Ist immer die Frage, ich weiß noch nicht, wie ich da rangehe. Ich habe noch eine andere Biografie im DTV-Verlag. Und zwar die Konrad-Adenauer-Biografie, 3,5 Leben von Friedrich Kiesling. Adenauer, du hast das vorhin angesprochen, deutsche Geschichte bis 45. Da hörte auch immer mein Interessensbereich auf. In der Schule, alles, was danach kam, das hat mich immer so genervt. Und ich musste mich jetzt zwangsweise ein bisschen mit Adenauers Westpolitik beschäftigen. Und auch mit seiner Ostpolitik der DDR gegenüber natürlich. Und das war überraschend spannend. Also ich glaube, ich bin jetzt langsam reif, auch diesen Teil der deutschen Geschichte mit in meine Betrachtung aufzunehmen und mich damit auseinanderzusetzen. Und dementsprechend so eine Biografie zu Adenauer. Ich habe, glaube ich, eine noch hier stehen. Jetzt müsst ihr mal gucken, von wem ich eine Adenauer-Biografie hier stehen habe. Moment. Ich habe keine Adenauer-Biografie hier stehen, wie ich gerade feststellte, als ich ins Bücherregal gegangen bin, sondern Konrad Adenauer, die Erinnerung 1945 bis 1953. Also nicht über ihn, sondern von ihm. Und das in Kombination mit der Adenauer-Biografie könnte, glaube ich, ganz spannend werden. So seine persönlichen Erinnerungen, sich damit auseinanderzusetzen und wie das aufgearbeitet wurde von den Historikern. Ich glaube, das ist ganz spannend.
Habe ich auch drauf.
Gut, hast du noch eins beim DTV oder waren das
waren die beiden?
Ich habe noch ein was Kleines. Und zwar, du hast mir vorhin meinen Übergang versaut.
Oh, Entschuldigung.
Nein, alles gut. Das letzte Beck-Buch, was ich hatte, war Wolfgang Benz mit Exil. Und das erste DTV-Buch war Wolfgang Benz mit Zukunft der Erinnerung. Wolfgang Benz hat noch ein kleines Büchlein geschrieben. Das sind nur 204 Seiten, erscheint beim DTV-Verlag, wie gesagt, für 20 Euro. Zukunft der Erinnerung, das deutsche Erbe und die kommenden Generationen. Also da geht es eben um die Erinnerungskultur und was wir damit anstellen. Und das finde ich ganz spannend und auf 200 Seiten, glaube ich, ist das ganz gut. Und Wolfgang Benz schreibt echt toll. So, hast du das gar nicht gesehen oder war das einfach für dich nicht relevant?
Also ich möchte ehrlich sein. Das juckt mich auch gar nicht. Weil ich habe jetzt erst bei SWR Forum, heißt es, glaube ich, da gibt es diese Diskussionsdinger, da quatschen die, es klingt jetzt wieder so leger ausgedrückt, da wird 45 Minuten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über bestimmte Themen diskutiert und war die Frage Holocaust, was bedeutet er heute? Und diese Diskussionen sind nie gewinnbringend. Und das glaube ich, dass dieses Buch das auch nicht sein wird. Denn eine Erinnerungskultur kann man nur innerhalb von Diktaturen vorschreiben. Und dieses man sollte, man könnte, man müsste, ist völlig irrelevant. Und die Statistik, wenn wir uns angucken, wie stolz die Deutschen auf ihre Erinnerungskultur sind und sich anguckt, wie viele junge Menschen noch nie was vom Holocaust gehört zu haben glauben. Ich glaube, dass sie das schon gehört haben, aber es einfach wieder gelöscht haben aus ihrem Gedächtnis, weil es für sie vielleicht egal war oder es war Schule und damit ist es auch wurscht. Was soll deine Erinnerungskultur? Erinnerungskultur wird immer nur von den Menschen gelebt, die sich sowieso schon erinnern. Was soll der andere Quatsch? Also ich glaube, man macht sich da ganz häufig was vor. Das ist das, was ich ausdrücken möchte. Was nichts über die Qualität des Buches sagt, das sind nur meine Two Cents dazu.
Ja, ich kann ja davon berichten, dann, wenn's, sofern ich es gelesen habe. Mein nächster Verlag wäre der Galliani Berlin Verlag. Hast du dort was gefunden?
Da habe ich, auch nur einen. Ich glaube, das ist ein Roman.
Ja. Achso, ja, dann machen wir das in der anderen Folge. Ich habe dort von Karl Wilhelm Weber, als Rom noch nicht Antike war, Reise in die Römerzeit. Karl Wilhelm Weber ist Honorarprofessor für alte Geschichte und forscht seit wirklich einigen Jahren ganz zum Thema Alltags- und Sozialgeschichte und hat auch einiges publiziert. Und das hier ist mehr so eine, ja eben Alltagsgeschichte, wie war es in Rom? Wie sah die Xenophobie, also die Fremdenfeindlichkeit aus? Was hat man mit Menschen mit Behinderung gemacht? Wurde damals schon Raubbau kritisch beäugt oder wurde der überhaupt schon wahrgenommen? Wie sah die Klassengesellschaft aus? Gab es Unisex-Toiletten? Was auch immer. Also wirklich so eine ganz lebensnahe Alltagsgeschichte. Mhm. Und das fand ich ganz charmant. Das ist so ein Buch, was man, glaube ich, mal nebenbei so ein bisschen schmökern kann. Ich bin mal gespannt, wie es aufgebaut ist, ob man das auch so wirklich stückchenweise auch lesen kann oder ob er wirklich eine Argumentation durchzieht. Das klingt jetzt eher so ein bisschen anekdotisch und das könnte ganz, ganz unterhaltsam sein. So immer mal ein, zwei Kapitelchen abends lesen oder so und dann wieder zur Seite legen. Das könnte, glaube ich, ganz hilfreich sein. Und es hat halt einen sehr, sehr tollen Alltagsbezug, was man eben in der Schule auch gut verwenden kann. Und dementsprechend erhoffe ich mir da ein bisschen was. Er erscheint am 13.03., kostet 32 Euro, 432 Seiten. Bin ich gespannt drauf. So, was ist dein nächster Verlag?
Ich tippe dabei, dir kommt Hansa jetzt.
Richtig. Oh.
Da habe ich zwar nichts von, aber ich bin gespannt auf das, was du hast.
Nice. Ich habe ein Buch von Hansa tatsächlich. Bob Woodward, Woodward heißt der Mann. Krieg. Bob Woodward ist Journalist und er hat ein wenig das Krisenmanagement der Westmächte analysiert während des Ukraine-Kriegs die letzten Jahre. Schaut auch natürlich auf den Konflikt in Israel und geht der Frage nach, wie agieren die USA und der Westen, also mehr oder weniger die NATO, in geopolitischen Krisen. Und Bob Woodward ist Pulitzer-Preisträger und war auch bei der Aufdeckung der Watergate-Affäre involviert. Dementsprechend ist es kein Unbekannter, was das Ganze angeht. Und er hat über die letzten Jahre das Vorgehen zusammengetragen und analysiert. Und da erhoffe ich mir einen eigentlich ganz spannenden Einblick. Wie viel das dann wirklich taugt, werden wir sehen. Aber gerade die Analysen, die sich über ein paar Jahre hinweg dann zusammentragen lassen, sind doch immer ganz, ganz gewinnbringend und vor allen Dingen viel hilfreicher als das, was man so tagtäglich mitnimmt. Mhm. Also gerade so die Anfangszeit des Konflikts, da hatten wir, gab es Militärblogger und alle möglichen Leute. Man wurde mit Informationen nur so zugeschmissen. Ich hatte jetzt gerade viele andere Worte auf der Zunge liegen. Und konnte selber da gar nicht gut filtern. Was ist nun wichtig und was ist nun tatsächlich eine sinnvolle Information und was nicht. Und hier erhoffe ich mir einfach ein bisschen eine Filterung, eine Bündelung und eine Erklärung auch verschiedener Vorgehensweisen in diesen Konflikten, dass man einfach auch ein bisschen anderen Blick auf die Konflikte werfen kann. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Buch schon erschienen ist. Hansa hat, glaube ich, seinen Rahmen gesteckt von Oktober bis März und dementsprechend am 18.10.24 ist dieses Buch schon erschienen. 480 Seiten, 25 Euro. Das muss ich mir also jetzt mal noch nachbestellen. Ansonsten habe ich beim Hansa Verlag nichts.
Ich habe mich gewundert, ich hätte ein anderes Buch erwartet, nämlich Laura Spinney, Der Urknall unserer Sprache.
Ja, also stimmt, die habe ich gar nicht hier drauf geschrieben. Die wollte ich mindestens erwähnen. Du hast vollkommen recht.
Da bin ich mir noch unschlüssig. Ich finde das thematisch gar nicht so blöd, weil das quasi, Sprachgeschichte ist ja auch Teil meines Studiums gewesen. Die Frage ist, hier heißt es zwar dank bahnbrechender Erkenntnisse aus Linguistik, Archäologie und Genetik, kann Laura Spinney die unvergleichliche Entstehung unserer Ursprache schildern. Ja. Ist halt die Frage, wie bahnbrechend das jetzt wirklich ist. Denn das Kritische an Sprachgeschichtsforschern ist ganz viel Mutmaßung. Und das verstehe ich auch. Also es braucht das, damit man Dinge erklären kann. Ohne diese Hypothesen würde das sonst nicht funktionieren. Ich gucke mal, ob mich das genug interessiert. Aber das wäre das Einzige, was überhaupt in die Nähe gekommen wäre.
Ja, Laura Spinney hatte ja 1918 Die Welt im Fieber geschrieben. Über die spanische Grippe. Und das war ein tolles Buch. Das kann ich immer noch jedem ans Herz legen. Sie schreibt wirklich gut. Sie schafft es wirklich, komplexe Sachverhalte in eine angenehme Sprache zu packen und die auch wirklich gut zu transportieren. Hier war ich auch so ein bisschen ratlos, weil sie packt da sehr viel rein und es sind 336 Seiten. Also das ist kein 1000-Seiten-Buch, auf dem sie eine Sprachanalyse hier durchführt, sondern sie springt hier von griechischen Tragödien über indische Veden und römische Mythologie, den Beowulf. Boah, das ist schon eine ganze Menge, was sie hier abdeckt auf den Seiten. Deswegen gebe ich dir da vollkommen recht, da ist eine gewisse Skepsis auch da.
Aber das wäre auch das einzige Buch, das ich noch bei Hansa habe. Genau, bei mir ginge es mit einer Menschen für den Inselverlag weiter, wo das Buch aber nicht ins Frühjahr fällt, sondern später rauskommt.
Dann bitte, Insel habe ich gar nichts.
Das kommt am 27. Oktober von Arlen Kagge, Mein Nordpol, eine Biografie heraus. Und von Arlen Kagge hatte ich das Buch Stille schon gelesen, das ich wirklich toll fand. Auf Empfehlung, kam mal im Podcast vor, von Lanz und Precht. Und ich finde, der hat eine ganz angenehme Art und Weise, der ist so ein Abenteuerreisender. Und hat den Nordpol ganz oft bereist und wie er das schildert, und ich tippe mal wieder in seiner klassischen Sprache, Philosophie, klimatisch, alle verschiedenen Facetten dieses Themas mit aufgreifend, das könnte ganz interessant sein, aber kommt eben erst am 27. Oktober raus. Bis dahin ist also noch Zeit, aber das wäre das Einzige, was ich vom Inselverlag habe.
Hat mich gar nicht irgendwie angehoben. Deswegen, Inselverlag hat es, glaube ich, in beiden Verlagsvorschauen nicht mit bei mir auf die Liste geschafft. Ja, da kommen wir dann später nochmal dazu, wenn wir über die Romane bzw. die Belletristik sprechen. Mein nächster Verlag wäre der Kiwi-Verlag.
Habe ich eins.
Kiepenheuer und Witsch. Da habe ich auch eins. Marcel Dirsus, wie Diktatoren stürzen und wie Demokraten siegen können. Das ist eben im Anschluss an das Buch, das du vorhin erwähntest, Die Achse der Autokraten. Marcel Dirsus habe ich vorher noch nie gehört. Das wäre jetzt einfach so ein Schuss ins Blaue, eben aufgrund des anderen Buches. Du hast gesagt, das ist ein schlechte Laune-Buch, Die Achse der Autokraten. Dieses Buch würde sich ja theoretisch rein thematisch anschließen. Also wir haben jetzt Autokraten, die sich gegenseitig an der Macht halten und danach kommt, wie Diktatoren stürzen und Demokraten siegen können. Das ist sozusagen, damit kommt man raus aus diesem Loch. Wollte ich mir mal anschauen. 28 Euro, 368 Seiten, erscheint am 13.02. Dirsus ist relativ jung, 1990 geboren, hat aber schon promoviert, hat in mehreren verschiedenen Städten studiert und ist jetzt ein Fellow am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel und beratend tätig für Regierung etc., Stiftungen, NATO, OECD, pipapo. Dementsprechend, ich bin auf seine Expertise gespannt, würde auf jeden Fall gerne reinlesen. Ob ich es mir direkt kaufen würde, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken.
Ist so ein Buch, das ich mir auf der Buchmesse angucke.
Genau, das ist halt so ein Buch, wo man mal reinliest, mal schaut, wie ist es aufgebaut, was kann das leisten, um sich mal ein bisschen so ein Bild zu machen. Ist halt auch wieder ein Investment, ne? Also knapp 400 Seiten ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das schmökert man nebenbei mal weg. Jo. Gut, als nächsten Verlag, hast du doch so einen.
Ich habe noch was beim Kiwi Verlag.
Oh, bitte.
Also relativ kurz habe ich auch schon gelesen. Der Autor ist Aladin El-Mafalani. Und das Buch heißt Kinder, Minderheit ohne Schutz. Und er schreibt dieses Buch zusammen mit Klaus-Peter Strohmeier und Sebastian Kurtenbach. Und das Buch ist erschienen am 16.01., also noch vor gar nicht langer Zeit. Und setzt sich eben damit auseinander, dass Kinder eine Minderheit sind, die auch immer weiter in die Minderheitenrolle gerät. Und deren Mitsprachemöglichkeiten sehr gering ist. Jetzt kann man sagen, ja, deren Eltern können sie ja vertreten, aber auch die sind eine Minderheit in diesem Land, die A, auch null organisiert ist, logischerweise, und dadurch B, auch keinerlei Einfluss hat. Und der Grundtenor ist es eben, dass wir bestimmte Dinge eigentlich ganz anders denken müssen in Zukunft, denn dieses Land kann es sich einfach nicht mehr leisten, junge Menschen ohne Abschluss irgendwo hin zu entlassen. Und ein Beispiel, und das fand ich ganz interessant und habe da meine persönliche Meinung dazu. Die Schule muss über kurz oder lang zumindest teilweise in bestimmten Regionen die Familie ersetzen in bestimmten Bereichen. Es geht nicht anders. Es gibt bestimmte Statistiken und durch diese unfassbare Superdiversität, was heißt, wir haben innerhalb von bestimmten Klassen 10, 15 Sprachen, aber auch das lässt sich eben nicht verallgemeinern. Es gibt Familien, in denen die quasi zugewanderten Wurzeln haben, wo nur Deutsch gesprochen wird, und es gibt ähnliche Familien, wo gar kein Deutsch gesprochen wird zu Hause, wo Deutsch die Zweitsprache, die Drittsprache, die Erstsprache ist. Das kann alles sein. Und durch diese unfassbare Diversität, wenn wir jetzt noch reich, arm und so weiter mit dazu rechnen, entsteht ein so heterogenes Bild von Kindern und deren Jugend, dass das mit der derzeitigen Schulidee, wie wir sie haben, so nicht zu stemmen ist. Vor allem nicht für die Kolleginnen und Kollegen. Ich habe da eine persönliche andere Meinung. Aber da müssen wir jetzt auch nicht genauer drauf eingehen. Es war auf jeden Fall eine gewinnbringende Lektüre.
Ja, das klingt ganz spannend. Wann ist das erschienen?
16.01. Kostete 24 Euro.
Achso, also quasi jetzt vor 10 Tagen? Mhm. 13 Tagen. Achso, und hast schon komplett gelesen.
Ja, das ist, lass mich nicht lügen, 288 Seiten, das heißt 40, 50 ohne Quellen, das ist mal ja. flott gelesen.
Mhm. Mein nächster Verlag wäre jetzt der Klett-Cotta Verlag. Hast du dir den angeschaut?
Ja, da habe ich nämlich auch zwei.
Sehr gut. Ja, bei mir sind es ein paar mehr. Dann würde ich gleich anfangen. Mein erstes ist Martin Puchner, Kultur, eine neue Geschichte der Welt. Er macht da wirklich so eine kleine kulturanthropologische Reise über, also wirklich Azteken, Indien, China, der Tang-Dynastie, Nofretetes Ägypten, klassisches Griechenland und so weiter. Und geht so ein bisschen auf die Entstehung und die Gründe menschlicher Kultur ein. Mhm. Also das ist alles interessant, aber der Punkt, an dem es mich dann hatte, war der kleine Satz oder der kleine Beisatz und wie kulturelle Aneignung dies ermöglichte. Ich hoffe mir da wirklich ein kleines Plädoyer für die kulturelle Aneignung zu finden, also wissenschaftlich fundiert, weil mir geht dieses ganze kulturelle Aneignungsgebäsche echt auf den Keks. Und dass es so indifferenziert ist, macht mich echt fertig. Und Ich bin immer noch der Meinung, die Menschheit ist so weit gekommen, weil sie sich Kulturen angeeignet hat und weil sie sich Kulturtechniken vor allen Dingen angeeignet hat. Ansonsten hätte sie gar nicht überlebt. Und dementsprechend hoffe ich da ein bisschen, was in diesem Buch zu finden. 35 Euro, 480 Seiten, am 12.04. erscheint das. Bin ich echt gespannt drauf.
Finde ich jetzt interessanter, nachdem du es mir nochmal vorgestellt hast, als ich drüber gelesen habe. Wäre mir jetzt nicht den Aufwand wert, da 480 Seiten zuzulesen, aber ich bin tatsächlich, Kulturgeschichte finde ich immer interessant. Schauen wir mal.
Ja, manche der Bücher eignen sich auch gut zum Querlesen. Also wenn du sagst, okay, ich muss jetzt nicht das komplette Werk lesen, aber es reichen mir so einzelne Einleitung, Schluss und so zwei, drei Kapitel, die ich spannend finde, das reicht ja manchmal schon zu. So, dein nächstes.
Mein nächstes Buch ist, glaube ich, auch eine Wiederauflage, nämlich Klaus-Jürgen Brem, 1864, Bismarcks Erster Krieg. Dort geht es um den Deutsch-Dänischen Krieg, zu dem ich bisher nur zwei, drei Dokumentationen gesehen habe und verschiedene, grob Überblicke des Handels Bismarcks und der Geschichte des 19. Jahrhunderts, aber nicht explizit nur für diesen Krieg. Und dementsprechend fand ich das ganz interessant, sich auch damit mal auseinanderzusetzen.
Ja. Habe ich in der Schule wahnsinnig gerne gemacht, das Thema, also die drei deutschen Kriege Ende 19. Jahrhundert. Fand ich unglaublich spannend, also auch wie Bismarck sein Bündnissystem danach aufgebaut hat. Super spannende Zeit. Ist keine Neuauflage. Scheint das neue Werk des Bestseller-Autors Klaus-Jürgen Brem. Also scheint das wirklich ganz fresh zu sein. Steht bei mir auch auf der Liste. Mein nächstes Buch beim Klett-Cotta Verlag ist Thomas Wagner, Abenteuer der Moderne. Die großen Jahre der Soziologie 49 bis 69. Erscheint am 15. Februar für 28 Tacken. 336 Seiten. Das war der Punkt, warum ich es mit reingepackt habe. Es ist nicht so umfangreich. Und es ist diese Beziehung zwischen Theodor Adorno und Arnold Gehlen, die sich irgendwie am Anfang überhaupt nicht grün waren, dann aber ganz häufig geschrieben haben und auch eine Reihe von Rundfunkgesprächen geführt haben. Und die Frage ist, warum? Warum waren die? Also die waren sich spinnefeind. Es ging um dieses ganze Erbe des Nationalsozialismus in der Soziologie und in der Gesellschaft. Und die beiden waren sich wirklich zum Teil spinnefeind. Adorno ja eher im linken Spektrum angesiedelt. Also warum haben diese beiden Menschen sich so viel miteinander aktiv auseinandergesetzt und auf welchem Level und wie diese Gespräche geführt wurden, fand ich sehr spannend. 336 Seiten ist auch, wie gesagt, vom Umfang her vollkommen machbar. Also wahrscheinlich irgendwas um die 300 Seiten ohne Anhang. Fand ich ganz cool.
Warte ich auf dein Verdikt.
Jawohl.
Ich habe bei Klett-Cotta noch Raimund Schulz, Welten im Aufbruch. Eine Globalgeschichte der Antike.
Was macht denn das bei dir auf dem Zettel? Was
ist denn da los? Globalgeschichten finde ich immer interessant. Das so vernetzt zu denken. Wir sehen Antike ja primär aus der europäischen Sicht. Vielleicht noch ein bisschen Ägypten dazu, okay. Die ich jetzt übrigens in dem Kontext auch mal zu Europa zählen würde, weil sie primär in die Richtung gewirkt haben.
Zur europäischen Antike, ja.
Aber was machen, also ich wüsste jetzt nicht, was in China und in Japan in der Zeit abging. Und das würde mich jetzt schon mal faszinieren. Dementsprechend habe ich das mit draufgenommen, fand ich einfach spannend.
Ja, steht bei mir auch drauf, klar, no brainer. Kurze Zwischenfrage, hast du eigentlich mal alle Preise addiert und runtergeschrieben und geguckt, was du theoretisch bezahlen müsstest?
Warte, das geht schnell, ich muss nur meine Excel-Tabelle... Autosumme. Aber gut, die ist ein bisschen fingiert, weil da ein Buch drauf ist, was ein bisschen teuer drauf ist. Aber wenn ich das abziehe, das musst du auf jeden Fall rausschneiden, sonst verlässt mich meine Frau, sind wir bei 1000. 1100.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, übers Jahr verteilt, aber es ist ja nur die
Frühjahrsvorschau. Das Hinspiel, die Hinrunde.
Ja, und es sind nur die Sachbücher.
Nein, ich habe, also da sind auch alle Romane mit dabei, fairerweise.
Ach so, okay.
Das ist wirklich all together.
Siehst du, da kannst du dich gar nicht verlassen. Ich habe noch ein Buch vom Klett-Cotta Verlag, und zwar Oliver Moody, Konfliktzone Ostsee, die Zukunft Europas. Ich finde, die ja, Geopolitik und Geostrategie hat sich wirklich, ist wirklich spannend für mich gerade. Ich habe ja auch das Buch über die Taiwanstraße, ist ja auch auf meiner Liste. Dieser ganze Taiwan-Konflikt. Und hier geht es um die Anrainerstaaten an der Ostsee und wie sich dort die Geopolitik Europas gewissermaßen in den nächsten Jahren entscheidet und definiert. Also dieser Raum wird eine größere Rolle einnehmen. Das kriegt man ja bereits mit, ne? Durch diese ganze Manipulation an den Unterseekabeln und die russische Schattenflotte, die ja auch viel über Ostsee und Nordsee agiert. Dementsprechend spannend. Sind 464 Seiten, das ist ein bisschen weniger spannend, das ist ein bisschen viel. Das wäre auch ein Buch, auf das ich gerne mal reinschauen würde. Auf der Buchmesse für 28 €, das ist aber eigentlich ganz fair. Und damit habe ich nur noch, du warst fertig.
Ne, ich hätte nur kurz dazu, ich mag ja auch Geopolitik und Geostrategie, aber eher so im Theoretischen. Mhm. Und das ist mir schon wieder sehr gegenwart. Und ja, alles, was so sehr an die Gegenwart ranreicht, hat das Problem, dass es sehr schnell von der Realität eingeholt und damit egal gemacht worden sein kann.
Gut, das trifft aber zum Beispiel auf die Münkler-Bücher auch zu.
Ja, aber die beschäftigen sich ja auch in weiten Teilen mit der Vergangenheit, um aus der Vergangenheit Wissen abzuleiten oder Prognosen abzuleiten, sagen wir es mal so rum. Wissen kann man es ja nicht nennen. Es ist wirklich nur eine Prognose.
Ja.
Und wenn man sich die anderen, also die Bücher sind historischer, das möchte ich damit sagen. So, und greifen das halt aus der Vergangenheit in die Zukunft. Die Gegenwart als solche ist mir in dem Fall dann wirklich ziemlich egal. Indes, und das sei erwähnt, wenn du mir das thesenartig in 10 Sätzen zusammenfasst, top. Aber da würde ich nicht so viel für lesen. Das ist es mir einfach nicht wert.
Ja, naja, mal schauen. Also bei solchen Büchern kommt es bei mir ganz stark drauf an, catchen mich die ersten 100 Seiten, dass ich sage, okay, ich will das jetzt weiterlesen oder app das dann ab. Mhm. Also ja. Wie bei How to Fight a War, da habe ich auch angefangen, bin irgendwie bis zur Hälfte des Buches gekommen und dann habe ich es zur Seite gelegt, erstmal gedacht, ja, das ist spannend, das ist interessant, wie Nachschublinien etc. funktionieren und so weiter. Aber ab einem gewissen Grad wird das sehr kleinteilig und dann ist es so, ja, gut. Wenn ich es mal wieder brauche, wenn ich da mal irgendwie einen Take rausnehmen will, dann schlage ich es nochmal auf, aber ansonsten, ja. Apropos historisch, kommt aber noch ein Buch mit hier rein, und zwar am 15. März erscheint Raimund Schulz' Abenteurer der Ferne, die großen Entdeckungsfahrten und das Weltwissen der Antike. Ja, was soll ich sagen, ne? 2000 Jahre Entdeckungsgeschichte und es geht darum, wie Kulturen von Sibirien über die Sahara und Indien bis nach China gereist sind. Super spannend. Tangiert meine Dissertation und dementsprechend möchte ich da zumindest mal reinschauen und gucken, ob da wirklich was dabei ist.
Kannst du den Titel nochmal wiederholen?
Abenteurer der Ferne, Raimund Schulz. 654 Seiten, also das ist wieder doch eher ein etwas größeres Investment. Für 20 €.
Das muss aber eine Neuauflage sein, weil der bringt ja schon Welten im Aufbruch raus. Dass er zwei solche Brecher mit einmal macht.
Historisches Buch des Jahres 2016. Platz 2. Shortlist für das Wissenschaftsbuch des Jahres in Österreich 2017.
Klingt aber interessant, muss ich zugeben.
Ja. Und deswegen wahrscheinlich der günstige Preis, ne? Aber knapp 700 Seiten für 20 € ist schon relativ günstig.
Ja, definitiv. Hast du noch was bei Klett-Cotta?
Nein, das war's. Jetzt habe ich nur noch Rowohlt.
Ich habe noch 2, 3 Verlage.
Ja, dann bitte.
Ich hätte erstmal noch Mattes und Seitz. Oh. Ein Buch, das, glaube ich, mehrfach verschoben wurde. Aber da ist alles dabei, was ich mir ja so wünsche. Ich werde jetzt über den Namen stolpern. Und ich werde Gelächter spüren, aber das ist okay. Der Autor heißt Panayotis Kondylis, scheint griechischer Abstammung zu sein. Und das Buch heißt Theorie des Krieges, Clausewitz, Marx und Engels. Und das verbindet all das, was ich möchte. Geschichte, Theorie und Krieg. Und große Denker. So, das zusammen ist natürlich eine große Sache. Dieser Herr Kondylis oder Kondylis, ich habe, wie gesagt, ich mein Griechisch ist beschränkt sich auf Kalimera und vor allem Yamas. Dadurch ist meine Aussprache jetzt wahrscheinlich nicht so prickelnd. Der ist, glaube ich, auch schon verstorben und das Buch ist relativ alt. Es wird auf jeden Fall hier nochmal neu aufgelegt. Mhm. Finde ich aber wirklich thematisch sehr, sehr interessant.
Wie war der Titel nochmal? Theorie des Krieges, Marx, Clausewitz und?
Engels. Oh, doch, Engels. Also der ist schon 98 verstorben. Aber der hat auch noch was zu Machiavelli geschrieben. Der hat was zu Montesquieu geschrieben. Und eben die Originalversion dieses Buches stammt von 1988. Aber fand ich interessant, dementsprechend, das ist das, was ich beim Mattes und Seitz Verlag habe. Ja, jetzt kommen wir zu Rowohlt. Da habe ich,
Nur zwei.
Und eins davon haben wir mindestens gleich. Und beim anderen bin ich mir unschlüssig, weil das auch eine Neuauflage ist. Aber egal, erzähl erstmal.
Ja, das ist kein Geheimnis. Ne? Wir werden es im Podcast lesen. Das ist schon angekündigt mehrmals. Wir haben schon häufig drüber gesprochen. Herfried Münklers Macht im Umbruch, Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Erscheint am 11.03. 30 Euro für 480 Seiten. Ja. Da sprechen wir ja nun schon lange drüber, da müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Dazu hört ihr dann quasi im April, glaube ich, ist die Folge, die Besprechung. Dein Nummer 2.
Ich habe noch Michael Marr, Das Blaubartzimmer, Thomas Mann und die Schuld. Hm. Ist eine Neuauflage. Und es ist ein Thomas-Mann-Buch. Michael Marr hat die großartigen Bücher Die Schlange im Wolfspelz oder Die Schlange im Schafspelz oder irgendwie sowas geschrieben, wo er sich mit solchen, mit ganz vielen verschiedenen literarischen Werken auseinandergesetzt hat. Sowas Ähnliches hat er dann nochmal gemacht letztes Jahr. Ich mag seinen Schreibstil. Er gilt auch als ausgemachter Mann-Experte. Ist für mich quasi wie geschrieben.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, Thomas Mann finde ich spannend, aber so tief stecke ich da noch nicht drin. Dementsprechend. Das überlasse ich erstmal dir. Du darfst jetzt sondieren. Ich bleibe erstmal bei seinen Texten und danach höre ich mir deine Ausführungen zu den einzelnen Werken an und guck mal, was sich lohnt.
Apropos Thomas Mann. Es fehlt ja noch ein Verlag. Den hätte man.
Ich habe beim Rowohlt Verlag.
Oh, schieß. Na dann. Ich dachte, du hättest.
Bevor du den Fischer Verlag wahrscheinlich
jetzt. Jawohl, den S. Fischer, damit unsere Buchstabierreihenfolge noch stimmig bleibt. Weil sonst hätten wir den früher machen müssen.
Das ist in der Tat korrekt. Ich habe noch ein Buch, das ist für dich wahrscheinlich noch langweiliger als der Ostseekonflikt. Und zwar Gefährliche Rivalitäten. Wirtschaftskriege von Werner Plumpe. 272 Seiten, 25 Euro. Ebenfalls Rowohlt. Werner Plumpe ist emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Frankfurt am Main. Und das Buch beschäftigt sich auch, und das ist der Punkt, der mich dann wieder abgeholt hat, auch mit der historischen Führung von Wirtschaftskriegen und wie diese geführt werden, wie sie häufig sich in tatsächliche Kriege verwandeln und aus welchen Gründen sie geführt werden und wie quasi die Funktionsweisen von Wirtschaftskriegen sind. Wir erleben das ja gerade hautnah mit, das ist ja auch Thema in gefühlt jeder zweiten Tagesschau. Trump schreit Zölle, Zölle, Zölle. Das ist ja nichts anderes als ein Wirtschaftskrieg, den er dort führt. Scheinbar gegen alle. Mal schauen, wer noch nicht betroffen ist. Ich weiß nicht, Island kommt vielleicht gerade noch ganz gut weg. Man weiß es nicht. Jetzt hat er ja auch Zölle gegen Taiwan angekündigt. Rundumschlag. Aber das finde ich auch ganz spannend. 272 Seiten ist ganz übersichtlich gehalten. Also vielleicht 250 ohne Anhang. Das kann man mal weglesen.
Zu Island kann ich nur sagen, sehr wahrscheinlich wird er die Isländer zwingen, irgendwie einen Stöpsel auf den Eyjafjallajökull zu setzen, diesen großen Vulkan, der hin und wieder mal den Flugverkehr zwischen Europa und Amerika einschränkt. Ja. Und wenn man ihm dann sagt, dass das schwierig ist mit Vulkanen und Stöpsel, dann nicht besonders gut funktionieren, wird er auch da Strafzölle ankündigen und dann werden es die Isländer probieren und dann wird es trotzdem nicht klappen und ach.
Wir kennen das.
Jedes Land kriegt bei einer Demokratie genau das, was es verdient.
In der Tat. Fischer. S. Fischer
Verlag. Da habe ich noch drei.
Da habe ich gar keins.
Also das erste Buch ist heute rausgekommen. Herausgegeben von Meli Kiak sind die Radiosendungen nach Deutschland. Das Buch heißt Deutsche Hörer. Und das sind die Reden Thomas Manns an die deutschen Hörer. Werde ich jetzt nicht viel zu sagen. Wer sich dafür interessiert, es gibt davon noch Tonaufzeichnungen. Nicht bei YouTube, aber ich habe da eine tolle CD-Box, sodass man da mal reinhören kann. Dann stimme ich dazu. Hans Wiskirchen, Zeit der Magier, Heinrich und Thomas Mann, 1871 bis 1955. Ein Leben der Rivalität, gerade zum Ersten Weltkrieg eine große Rivalität, der eine Befürworter, der andere Gegner dieses Krieges und das mal wissenschaftlich, oder nicht wissenschaftlich, aber zumindest literaturhistorisch aufzuarbeiten, finde ich ganz faszinierend. Ja, und das Dritte, das tut immer noch weh. Ich bin ein großer Fan der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe.
Ja.
Und dieses Jahr im großen Thomas Mann-Jahr, 150 Jahre Thomas Mann, kommt endlich ein für mich doch ganz zentraler Band der Essays heraus, nämlich von 1926 bis 1933, die Essays. Und da gibt es natürlich noch Kommentare dazu.
Und die kosten 200 Euro.
Nee,
nicht ganz 120.
Nein, 348.
Achso, der komplett mit
beides Text zusammen, genau. Ja, ich nehme die immer im Schuber, wenn.
Ja.
Yep. Aber wenn ich gucke, also ich würde sagen, die ganzen Hauptwerke stehen schon da. Essays 1 und 2 habe ich, glaube ich, auch schon. Wäre schon komisch, wenn die 3 jetzt fehlen würde.
Ist ein Argument für deine Frau. Also mir gegenüber brauchst du das nicht zu argumentieren. Ich sage, ja, mach mal. Wenn wir uns später fragen, warum du quasi dein ganzes Geld ausgegeben
hast,
alle fragen, woran hat es hier lehren, dann wissen wir, das liegt daran.
Meine Liebe, wenn du das eines Tages hier hören solltest, nein, mache ich natürlich nicht.
Gut, dann springe ich schnell ein. Ich habe nämlich gerade nochmal schnell durchgeblättert. Es gibt doch durchaus noch was Erwähnenswertes beim Fischer Verlag. Gary J. Bass, Tribunal in Tokio, die Kriegsverbrecherprozesse in Japan und die Neuordnung Asiens nach 1945. Das ist für wer sich für asiatische Geschichte gerade in der Nachkriegszeit interessiert, vielleicht eine Erwähnung wert. Und Klaus Wilbrandt hat scheinbar ein Buch geschrieben. Das ist der TikTok-Antiquar, nein, nicht der TikTok-Antiquar, der Instagram-Antiquar. Einfach Literatur, eine Einladung. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Aber sympathisch ist der Mann auf alle Fälle. So. Ja, hier habe ich sogar dran geschrieben, dass es eine Erwähnung wert ist. Ich weiß nicht, warum ich das übersehen habe. Naja. Gut. Hast du noch ein Sachbuch? Ansonsten wären wir, glaube ich, von meiner Seite aus hier durch.
Ich gucke noch mal kurz drüber, ob wir irgendwas vergessen haben. Aber nein. Wem jetzt auffällt, Mensch, der Surkamp Verlag spielte hier keine Rolle, der kann daraus seine Schlüsse ziehen.
Surkamp Verlag wird auch zukünftig keine Rolle spielen. Spoiler Alert. Also jetzt bei der Vorschau der Belletristik zum Beispiel. So, jetzt noch die abschließende Frage. Man sieht das vielleicht auch schon an der Menge der Titel, die wir jetzt hier aufgelistet haben. Aber wie empfandest du so die Verlagsvorschau für den Frühjahr im Bereich Sachbuch?
Also ich muss wirklich sagen, ich fand es richtig gut, was schon allein damit zusammenhängt. Man hat ja gehört, wie viele Bücher das sind. Ich freue mich wahnsinnig auf die Buchmesse, um mich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, um natürlich nicht alles zu kaufen. Das muss klar sein, weil ich nicht Rockefeller bin und auch leider nicht verwandt. Aber insgesamt muss man sagen, es ist ein sehr gutes erstes Halbjahr. Und wenn das zweite Halbjahr genauso großartig wird, sieht es richtig gut aus.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also die Breite ist toll.
Mhm.
Also wir haben wirklich aus allen Bereichen, wir haben aus Philosophie, wir haben aus Geschichte, Politik, Geopolitik, von Antike bis Neuzeit, alles dabei. Großartig. Also war eine ganz tolles erstes Halbjahr. Ich hoffe, die können alle liefern, was sie versprechen. Dementsprechend auch bei mir, ne? Die werden es ja alle auf der Buchmesse wahrscheinlich geben. Da werden wir mal reinschauen, mit einer großen Liste hingehen und dann mal abhaken und gucken, was wir davon mitnehmen können. Und machen wir dann unsere Auswertung nach der Buchmesse. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich hoffe, es war für euch, oder wir hoffen, es war für euch so der ein oder andere Titel dabei, den ihr vielleicht auch interessant fandet. Schreibt uns natürlich auch immer gerne, welche Sachbücher jetzt bei euch im ersten Vierteljahr, Halbjahr 2025 auf dem Zettel stehen. Können auch Erscheinungen vom letzten Jahr noch sein. Und ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge, in der es um die Vorschau der Belletristik geht. Es war mir eine Freude. Macht's gut, bleibt gesund. Tschö.
Und lest was. Tschüssikowski.